Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, euch hier zu sehen. Die Kids haben besser gezählt wie ich. Es liegt vielleicht daran, dass ich noch ein bisschen müde bin. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, mich für einen Predigtdienst einzuteilen, wenn am Tag vorher Champions League Finale ist. Und dann hat es auch noch 37 Minuten später angefangen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, hier zu sein. Auch wenn meine Mannschaft leider verloren hat. Aber das ist nur Fußball und wie der Jürgen Klopp gesagt, the importance thing of the unimportant things. Also das Wichtigste vom Unwichtigen ist der Fußball. Und wir widmen uns heute Morgen wichtigeren Dingen. Ja, ich habe meine Predigt betitelt Leben auf Hochglanz poliert oder echt authentisch und stark. Und dieser Titel ist mir eingefallen, als ich über das Leben an sich nachgedacht habe, auch noch geprägt von der Gemeindefreizeit, die ganz viele von euch miterlebt haben. Und ich habe so überlegt, in der heutigen Zeit sind die Social Media so voll von Hochglanzbildern. Stars und Sternchen und C-Prominente präsentieren sich gekonnt in allen Bereichen. In YouTube, TikTok, Twitter, Insta und für die Oldies von uns bleiben noch Facebook und die Printmedien. Aber überall das Gleiche, es werden Fotos und Bilder, Stories präsentiert, die die Menschen im besten Licht erscheinen lassen, an coolen Locations und die vermitteln die Botschaft, hey, so sieht ein cooles Leben aus. Das ist der Style, der in ist. Leben ist hip und easy und macht Fun. Aber ist uns da auch bewusst, dass hier Influencer am Werk sind, dass da Medien am Werk sind, denen wichtig ist, alles einer gewissen Botschaft unterzuordnen. Hey, da wird sich in einer unnatürlichen Haltung am Pool hingelegt, damit man besonders schlank aussieht und dieses Foto wird gepostet. Nicht des morgens 5 Minuten nach dem Aufstehen im Spiegel gucken Foto. Und das ist kein reales Bild vom Leben an sich. Hier wird auf Hochglanz poliert. Hier wird ein Schein vorgegeben, der nicht da ist, um ein attraktives Leben zu zeigen. Ah, okay. Jetzt sagt ihr, Reni, hey, das wissen wir doch. So ist die Welt doch nun mal. In dem Fall 1:0 für euch. Aber wisst ihr auch, dass es unter den Christen dieses auf Hochglanz polieren gibt? Ich habe vor Jahrzehnten einen Betriebsausflug gemacht auf die Schwäbische Alb und wir haben ein Kloster besichtigt. Kloster Heiligkreuztal. Und etwas eigentlich vermeintlich Unwichtiges ist mir so bewusst geworden. Wir standen vor einem Wandbild, einem Fresko, das restauriert wurde. Es war die Szene, Jesus betet im Garten Gethsemane. Und es war ganz komisch, weil da waren 2 Jesusse abgebildet. Aber er gibt mir wahrscheinlich recht, Jesus war nur einmal da im Garten Gethsemane. Und das eine war ein Bild von Jesus, wie er im Garten Gethsemane betet. Aufrecht kniend, Hände erhoben und betet. Hat sowas von, wie erhaben und über allem stehend er da betet. Und der andere Jesus ist hingekniet und hat geschrien zu seinem Gott. Keiner von uns war da dabei, aber dieses Wandbild hat eine Botschaft vermittelt. Und uns wurde erläutert, dass am Anfang dieser kniende, schreiende Jesus abgebildet war. Und es gab eine Zeit in der Kunst, wo es verpönt war, Jesus als Mensch so darzustellen, der so kämpft. Und dann hat man den übermalt mit diesem erhabenen Jesus, der so über allem schwebt. Dürft euch selber mal Gedanken machen, was realistischer ist, wie Jesus da gebetet hat. Ja, das war für mich so der Punkt, was prägt meinen Glauben an diesem Punkt? Was für ein Bild habe ich da von Jesus, aber was für ein Bild soll ich als Christ auch abgeben? Und ich möchte mit euch heute das erste Kapitel des ersten Johannesbriefes anschauen. Ich möchte euch zunächst mal, das sind bloß 10 Verse, also ein kurzes Kapitel zu eurer Beruhigung. Ich lese euch mal die ersten 4 Verse vor. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Wow, ein beeindruckender, wortgewaltiger Anfang. Und doch frage ich mich, was ist denn das für ein Anfang von einem Brief? Wisst ihr, ein Drittklässler hätte in der Klassenarbeit Punktabzug bekommen, weil er nämlich einen wichtigen Bestandteil vom Brief vergessen hat, die Anrede. Aber wir wissen nicht, an wen konkret jetzt Johannes diesen Brief geschrieben hat. Aber was uns auffällt, sind vielleicht die Ähnlichkeiten zu Beginn des Johannesevangeliums. Da lesen wir nämlich: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott und durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Ganz ähnlich. Ganz ähnlich die Ausdrucksweise und ähnlich aufgebaut, aber mit unterschiedlicher Botschaft. Beziehungsweise mit einer Botschaft aus unterschiedlichen Perspektiven. Und wie sagt man doch gern? Eine andere Perspektive ändert ganz viel. Im Evangelium, ich habe euch das mal da aufgeschlüsselt, legt Johannes einen Schwerpunkt, nämlich auf die Göttlichkeit Jesu. Er macht deutlich, hey, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alles wurde durch ihn geschaffen. Alles. Ihm ist da unheimlich wichtig, dass diese Autorität Jesu verdeutlicht wird. Jesus ist der, der bei Gott war von Anfang an. Schon in 1. Mose 1, lasst uns, da war Jesus dabei. Die Herkunft Jesu wird hier ganz stark betont. Es ist ihm wichtig, dass diejenigen, die dieses Evangelium lesen, begreifen, wow, Jesus ist Gott. Und er war schon immer. Und er war bei Gott und ist zu uns Menschen gekommen. Ist auf diese Erde gekommen. Im Brief verfolgt er ein anderes Ziel. Ja, auch hier geht es darum, dass Jesus als das lebendige Wort von Anfang an war. Aber Johannes schreibt diesen Brief an Christen, die wissen, dass Jesus Gott ist. Er legt hier den Schwerpunkt darauf, wie sich Jesus als lebendiges Wort Gottes den Menschen offenbart hat. Es geht darum, dass die Jünger dieses Wort Gottes gehört haben, mit den eigenen Augen gesehen haben. Sie haben Jesus gesehen, sie haben ihn gehört. Sie haben ihn nicht nur im Vorübergehen gesehen, wenn da jetzt jemand draußen vorbeiläuft. Nein, sie haben ihn angeschaut, betrachtet, eingehend begutachtet und beobachtet und sogar mit ihren Händen betastet, berührt. Das Wort des Lebens, die Art des Lebens aus Gott heraus. Jesus hat gezeigt, wie Leben von Gott und aus Gott heraus aussieht. Und darum geht es Johannes hier an dieser Stelle. Dieses Leben aus der Fülle Gottes heraus zu offenbaren, dazu ist Jesus gekommen. Und wisst ihr, In der Lerntheorie wurde nachgewiesen, dass Dinge, die man nur hört oder nur sieht, einem nicht so gut in Erinnerung bleiben. Vergisst man ganz oft. Wieder schnell. Für die Schüler leider oft viel schneller, als euch lieb ist für die nächste Klassenarbeit. Und Dinge, die man sieht und hört, merkt man sich viel besser, kann man sich viel besser behalten. Und Jesus geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, hey, wir haben nicht nur gehört, wir haben nicht nur gesehen. Hey, wir haben auch gefühlt, wir haben angefasst. Das volle Programm. Auf fast allen menschlichen Wahrnehmungsebenen haben sie Jesus als das lebendige Wort Gottes erfasst. Tiefe Gemeinschaft erlebt. Und das bezeugen sie. Das Ziel ist, laut Vers 4, in Vers 4 lesen wir das Ziel des Ganzen. Das Ziel ist, dass alle Gläubigen in der Gemeinschaft mit Gott verbunden sind. Mit dem Ziel, in der Verbundenheit mit Gott die Freude, die er schenkt, in der ganzen Fülle zu erleben. Das ist das Ziel. Deswegen schreibt uns Johannes diesen Brief. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Er möchte nicht mit weniger zufrieden sein. Er möchte nicht irgendetwas vom Leben haben, wie so viele, die nach Events haschen. Nein, nicht etwas, das Leben wünscht sich Jesus und wünscht sich Johannes für uns alle. Bevor wir uns mit den nächsten Versen beschäftigen, möchte ich noch kurz was zum Licht sagen, weil, wenn wir hier zurückgehen, dann lesen wir im Evangelium von Johannes ja dieses Leben. Jesus selber schenkt allen Menschen Licht. Was ist Licht? Also ich war in Physik nicht gut, deswegen mache ich es hier ganz kurz. Licht ist einfach was Tolles, wenn es Tag ist und hell ist und die Sonne scheint, dann ist es manchmal so grell, dass es uns blendet. Wir lieben im Winter das warme, gedämpfte Licht von einer Kerze. Und wenn es dunkel ist und wir draußen unterwegs sind, sind wir froh, wenn da ab und zu eine Straßenlampe ist und dann mal der Bewegungsmelder angeht. Einfach, damit wir uns orientieren können. Und in der Physik ist es so, dass Licht eine elektromagnetische Strahlung ist. Und nur ein Teil dieses Spektrums können wir mit unserem menschlichen Auge wahrnehmen. Ultraviolett oder Infrarot können wir nicht sehen. Es gibt Tiere, die können das sehen. Wir können auch nicht Röntgenstrahlen sehen. Wir können auch nur, wenn wir uns angucken, dann sehen wir die Haut und das Gesicht, aber wir sehen nicht innen drin die Knochen. Also unser Sehen ist beschränkt. Aber Licht macht es sichtbar. Wenn es dunkel ist und kein Licht ist, können wir nicht sehen. Licht wird von uns in groben zwei Bereichen wahrgenommen. Ganz grob. Helligkeit und Farbe. Für die Helligkeit spielt die Intensität der Lichtquelle eine Rolle. Und für die Farben die spektrale Zusammensetzung. Aber was ganz wichtig ist, ist, ohne Licht gibt es kein Leben. Und wenn wir dann lesen, dass Jesus sein Leben schenkt allen Menschen Licht, dann heißt es auch, er schenkt uns Leben. Ja, und dann geht Johannes weiter mit Vers 5 bis 10. Lese ich euch hier vor, ihr könnt es hinten mitlesen. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von allen Sünden. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Zum Anfang beschreibt Johannes, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis ist. Nicht mal die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir schon nicht direkt in die Sonne sehen sollen, weil es uns blendet und weil es unser Auge schädigt, wie hell strahlt dann erst Gott, wenn keine Finsternis in ihm ist? Aber der eigentliche für mich Schlüsselvers in diesen Versen ist der nächste Vers, der Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Was heißt denn das jetzt? In Kolosser 1, Vers 13 und 14, da lesen wir, denn er, also Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, dann versetzt er uns aus dem Reich der Finsternis, aus dem Herrschaftsbereich des Feindes, des Teufels, in sein eigenes Reich und unter seine Herrschaft. Durch Jesus sind wir erlöst von unseren Sünden, die werden uns vergeben. Und wir leben dann im Licht in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist dieses große Beispiel. Gott ist Licht und der Teufel ist Finsternis. Und wenn wir uns entschieden haben für Jesus, dann leben wir im Licht und gehören zu seinem Reich, im Reich des Lichts. Aber wie viele von uns haben denn Angst, durch Sünde wieder in diese Finsternis zu gelangen? Oh, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht. Mann, und ich soll doch im Licht leben. Und jetzt habe ich da gelogen. Und ich weiß auch, das war nicht richtig. Aber da dürfen wir drauf hoffen und sehen auch, weil wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Hey, wenn ich im Licht lebe mit Jesus und ich begehe eine Sünde, dann heißt es nicht, dass ich ausgestoßen werde. Dann bin ich immer noch Teil dieses Reiches im Licht und Teil dieser Gemeinschaft mit Jesus. Darf ich kommen und Gott vergibt mir? Das sagt dieser Vers aus. Wir können bleiben bei Jesus. Wir sind nicht dazu verdammt, dass wir in die Finsternis zurückgestoßen werden, wenn wir mal sündigen. Weil eben, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden. Er reinigt uns von dem Unrecht, das wir begangen haben. Aber problematisch sind zwei Dinge. Problematisch ist dieser Vers, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben. Und der andere Punkt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein. Wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber leben wir in Finsternis. Wie geht es? Wie kann das sein, dass ich sage, hey, ich gehöre zu Jesus und da ist Finsternis in meinem Leben? Ich glaube, ein Punkt ist wirklich auch das Heucheln. Diejenigen, die mit auf der Gemeindefreizeit waren, erinnern sich vielleicht an den Impuls von der Sandra, wo es um Hananias und Sapphira ging. Die haben einen Acker verkauft und wollten den Erlös in die Gemeinde geben. Ja, wie andere auch, aber sie wollten nicht den ganzen Erlös geben, aber haben behauptet, alles zu geben. Es wäre gar kein Problem gewesen zu sagen, hey, wir behalten den Acker oder wir geben einen Teil des Erlöses. Aber vorzugeben, hey, auch wir geben alles und dann nur einen Teil zu geben, das ist Heuchelei. Was auch sein kann, und da hat ein Finsternis, also das ist dann wirklich dieses, ich behaupte, zu Jesus zu gehören und ich behaupte, im Reich Gottes zu sein, aber ich handle anders und ich tue bewusst, was vorgeben, was nicht ist. Es kann aber auch sein, dieses in der Finsternis bleiben, an Irrlehren festzuhalten, wie zum Beispiel Horoskope. Ich glaube an Jesus, aber mein Horoskop lese ich trotzdem und halte mich da dran. Oder eben in asiatischen und afrikanischen Ländern auch oft so diese Verbundenheit noch zu Geistern, zu bestimmten Ritualen aus Ahnenverehrung und so weiter. Aber ich glaube auch zum Beispiel, wenn ich an meiner Lieblingssünde bewusst festhalte. Ich rede jetzt nicht davon zu sagen, hey, ich weiß, das ist der Punkt, wo ganz schwierig in meinem Leben ist, wo ich immer wieder kämpfe, sondern wo ich sage, hey, ich weiß, das ist nicht in Ordnung vor Gott, aber weil ich ja so brav bin und so viel in der Gemeinde mache, steht mir das zu, dass ich das behalte für mich. Ich war von dem geistlichen Leiter sehr, sehr enttäuscht, als ich erfahren habe, dass der über lange Zeit in Ehebruch gelebt hat und sich dann gerechtfertigt hat und gesagt hat, wisst ihr, ich habe so viel getan für die Gemeinde, das hat mir zugestanden. Ich glaube wirklich, das ist das, was hier an dieser Stelle gemeint ist. Weil an diesem Punkt lüge ich, sagt dieser Bibelvers auch ganz klar. Das ist gelogen. Ich mache mir und anderen was vor und versuche sogar Gott was vorzumachen. Unser Verhalten steht dann im Gegensatz zur Wahrheit und unser Verhalten ist eine gelebte Lüge. Das ist Leben in Finsternis. Und wisst ihr, das Ziel war ja, dass wir im Licht leben, wie Gott im Licht ist und verbunden sind in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander und diese tiefe Freude und diese tiefe Fülle haben. Aber wenn ich so lebe, wie ich es jetzt hier beschrieben habe, mit diesem Verbundensein in der Finsternis, das macht einsam, weil da kann ich nicht offen und ehrlich Beziehung leben. Ich muss ja schützen, ich muss ja meine Lebenslüge schützen, dass da niemand dahinter herkommt. Und deswegen kann da keine Gemeinschaft gelebt werden, weder zu Gott richtig noch zu anderen. Der andere Punkt, der uns, ja, der für dieses Leben in Finsternis steht, ist, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein. Da sagt der Johannesbrief, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Die Bibel ist hier sowas von klar. Im Römerbrief könnt ihr das nachlesen. Da ist keiner, der gerecht ist. Keiner. Und selbst durch das Befolgen der Gesetze kann sich keiner Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten. Allein durch den Tod Jesu am Kreuz können wir rein werden von unserer Schuld und Gerechtigkeit vor Gott erlangen. Aber wie viele Christen versuchen, sich hier noch etwas zu erdienen? Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Aus Liebe zu uns starb Jesus für uns. Und wenn wir dieses Opfer für uns in Anspruch nehmen, dann macht er uns gerecht. Dann sind wir erlöst und gerecht, in seinen Augen gerecht gemacht. Und aus Liebe zu ihm fange ich an, mein Leben zu verändern, mich in der Gemeinde einzubringen. Aber die Triebkraft hierfür ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes bewegt mich, etwas zu tun und nicht der Gedanke, dass ich durch mein Tun Gerechtigkeit vor Gott erlange. Das ist so ein ganz wesentlicher Unterschied. Und diese beiden Standpunkte, nämlich zu behaupten, ich bin ohne Sünde oder bewusst vorzugeben, ich bin mit Gott unterwegs, lebe aber in Finsternis. Das sind diese beiden Standpunkte, die dazu führen, dass wir nicht mehr im Licht leben. Nicht in der Gemeinschaft mit Gott. Und was heißt das jetzt für uns? Befreiung. Befreiung und Leben ohne Angst. Denn wir können im Licht leben mit Gott brutto. Wisst ihr diese Hochglanzwerbung mit lichtdurchfluteten Räumen, die klinisch rein sind? Kennt ihr die? Meister Propper oder so, ja? Ach, der Traum einer jeder schwäbischen Hausfrau. Aber wisst ihr, Gottes Licht ist viel bunter und schöner und realer. Da muss es nicht auf Hochglanz poliert sein und ohne Mangel. Da haben wir alle Platz drin. Mit unseren Kanten, mit unseren Falten, mit unserem so, wie wir sind und unseren Schwächen. Und wir brauchen das Licht nicht zu scheuen, weil dieses Licht auch durchdrängt ist mit der Liebe Gottes. Wir können in Gottes Licht bestehen, so wie wir sind, auch in unserer Sündhaftigkeit, solange wir offen und ehrlich mit uns und Gott leben. Mit all unseren Zweifeln und Ängsten, weil die hält Gott aus. Wisst ihr, im Leben im Licht bei und mit Gott, habe ich mir früher so vorgestellt. Wie ein Rampenlicht, so ein Spot voll aufgedreht. Und da ist alles grell und ringsherum ist Finsternis, aber diesen Spot, da kann man alles sehen. Und es muss ja auch toll aussehen. Hey, die anderen müssen ja merken, dass es bei mir besser läuft. Dass da was ist, dass sie nach Gott fragen. Da darf man keine Schwäche zeigen. Nee, alles. Und ich habe ja Glauben. Ich muss es ja glauben, dass Gott da was tun kann. Zweifel haben doch da keinen Platz. Und bei jeder Gemeindeveranstaltung bin ich da und habe immer die richtigen Antworten parat. Zack, drauf, ja. Und keine falschen Fragen stellen. Das könnte ja als Rebellion ausgelegt werden. Das könnte ja sein, also wenn sie so Fragen hat, was glaubt ihr denn dann eigentlich? So hat für mich dieses Licht ausgesehen, wie ein Rampenlicht. Übertragen auf diese Welt wie bei einem Promi in Real Life, der ein Leben im Rampenlicht führt. Immer auf Hab Acht, ob nicht irgendwo ein Paparazzi ums Eck kommt. Immer toll hergerichtet, gestylt und instruiert, wie man sich verhalten soll, damit man sich ja politisch korrekt ausdrückt und nicht irgendein Shitstorm kommt, damit die Likes und Followers zufrieden sind. Alle Falten zugeschminkt und dabei das Rampenlicht so auf einen geworfen, dass jeder Fehler sofort offenbar wird. Ist das toll? Ist das Leben? Nee. Aber wisst ihr, hier steht nicht, wenn wir im Rampenlicht leben, so wie Gott im Licht ist. Hey, ich sag's euch mal, die kannten damals nicht mal Rampenlicht. Die kannten Tageslicht, die kannten eine Ölfunzel und die kannten eine Fackel. Aber dieses harte Licht wie auf dem OP-Tisch, wo alles sichtbar wird, das kannten die gar nicht. Wir sollen im Licht leben, so wie Gott im Licht ist. Und das ist was anderes. Wie sieht denn Gottes Licht aus? Ja, ich glaube, es ist wirklich hell. Da ist keine Spur von Finsternis. Aber ich glaube, für uns, die wir im Reich Gottes leben, ist es kein grelles Licht, das wir zublinzeln müssen und dann fast nichts sehen. Ich glaube, dass es ein warmes, ein buntes Licht ist. Und dass Gott eben nicht darauf wartet, dass wir irgendeinen Fehler machen und dafür das Licht da ist. Hey, wir haben gelesen, das Licht ist dafür da, dass wir das Leben in Fülle haben können. Und dass wir tiefe Gemeinschaft mit Gott haben können. Es ist ein Licht, das warm und farbenprächtig ist. Und nochmal, wisst ihr, was unabdingbar ist zum Leben? Licht. Und Gott möchte, dass wir in seinem Licht leben, in Gemeinschaft mit ihm und anderen. Wir sind dann durch den Heiligen Geist miteinander verbunden und in Kolosser lesen wir mit dem Band der Liebe. Und indem wir im Licht leben, reinigt uns das Blut Jesu von aller Sünde. Weil wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dann sind wir in Kontakt mit ihm, im Austausch, dann macht er uns darauf aufmerksam, wir erkennen Dinge und bekennen sie und sind wieder rein. Und es ist einfach, weil wir begnadigt sind. Weil uns eben bewusst ist, wir sind Sünder. Wir sind begnadigt, weil Jesus für uns gestorben ist. Und Jesus ist für uns gestorben, damit wir Menschen werden können, wie er sie sich gedacht hat. Und nicht, damit wir Engel werden, die unfehlbar sind, sondern Menschen. Wir müssen nicht perfekt sein oder perfekt werden. Und das ist die Voraussetzung für ein Leben in echter, tiefer Gemeinschaft mit Gott und den Menschen, dass wir das erkennen. Wir brauchen keine geistlichen Superleistungen abliefern, damit wir von Jesus geliebt werden und in seine Nähe dürfen. Hey, wir dürfen kommen und wir dürfen sogar in seinem Licht bleiben, so wie wir sind. Das heißt nicht, dass er uns so lässt, wie wir sind, aber wir dürfen so sein. Und wir müssen da nicht sagen, okay, hab's jetzt verstanden und müssen weggehen und irgendwas tun, damit wir wiederkommen dürfen, sondern wir dürfen auch den Veränderungsprozess in unserem Leben in seinem Licht leben. Immer wieder aufs Neue dürfen wir bei ihm sein und mit ihm sein. Und wir dürfen ehrlich mit ihm sein. Sagen, was wir nicht können. Wo unser Glaube zu klein ist, wo wir zweifeln, nicht mehr weiter wissen. Hey, und wir dürfen auch mit unseren Abers kommen. Ich weiß, Eltern hassen das, wenn die Kinder sagen, ja, aber. Wir wünschen uns doch so sehr, dass unsere Kinder einfach sagen, ja, ich mach's. Aber Gott hält auch unsere Abers aus. Wir dürfen mit unseren Fragen kommen, mit unseren Warums und wieso nicht. Er hält es aus. Und wir sollten ihm nur die Zeit geben, auch auf unsere Fragen zu antworten. Manchmal durch andere Menschen, manchmal durch ein Bibelwort und manchmal auch ohne Worte, nur durch seine Nähe. Und manches wird nicht mit einer Antwort beantwortet werden, die vor den Augen anderer oder der Welt als Antwort Anerkennung findet. Aber es wird eine Antwort sein, die tief in meinem Herzen etwas bewegt, was viel tiefer greift als eine vermeintlich richtige Antwort. Als mein Vater starb, war für mich die Frage, wo ist er jetzt? Bei Gott oder nicht? Und ich bin mit 13, 14 habe ich mich im Konfirmandenunterricht bekehrt und mein Vater und ich haben im Laufe unseres Lebens Nächte durchdiskutiert. Rauf und runter. Jesus, Glaube, die Enttäuschung von Christen und die er in seinem Leben erfahren hat. Rauf und runter, hin und her, Juden, Israel, Jesus, Glaube, Kirche, alles. Und in den letzten Jahren hatte ich dann nicht mehr so intensive religiöse Gespräche oder Gespräche über den Glauben mit ihm. Und für mich war echt die Frage, wo steht er? Weil ich wusste, er hat einen bestimmten Bezug dazu, aber keine persönliche Beziehung. Und dann stehst du da und weißt, dein Vater ist gegangen. Und ein Punkt war an dem Punkt, von Gott eine Antwort zu bekommen, mit der ich auch gut leben kann. Mit der ich weiß, wo er steht, wo ehrlich ist. Und eine Art dieser Antwort, wie ich sie euch beschrieben habe, war einfach, dass Jesus mir in meiner Traurigkeit begegnet ist und mir nur gesagt hat, geh in Frieden, es ist gut, wie es ist. Ich weiß nicht, wo mein Vater, ob er errettet ist oder nicht. Aber dieser Zuspruch von Jesus, der hat mich aus einer Verdammnis rausgebracht. Und dieser Zuspruch hat mir Frieden gebracht, versöhnt zu sein mit meinem Vater. Und hat mir auch Hoffnung gebracht, dass Gott es richtig entscheidet mit ihm. Und ich da vertrauen darf. Keine Antwort, die irgendjemand wahrscheinlich in der Welt verstehen wird. Aber ich habe es verstanden in meinem Herzen. Und es war echt und ehrlich. Eben, weil wir unser Vertrauen auf Jesus setzen und nicht auf uns, nicht auf unsere Fähigkeiten oder jemanden anderen oder etwas anderen. Wisst ihr, ich möchte noch mal zurückkommen zu diesen Versen aus 1. Johannesbrief, Vers 3 und 4. Und warum verkündigen wir euch? Warum stehe ich heute Morgen auch hier oben? Warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, nicht zusammen mit uns wisst, nicht zusammen mit uns träumt, nicht zusammen mit uns irgendwas tut, sondern mit uns zusammen erlebt, ganz praktisch. Dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Das ist das Ziel davon, dass wir mit Gott im Licht leben. Erleben, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Dafür ist das Licht da. Ehrliche, tiefe Gemeinschaft, eine Freude, die Gott uns schenkt und diese in ihrer ganzen Fülle zu erleben. Und es bedeutet nicht, dass es nur Freudenzeiten gibt. Aber in Zeiten von Leid und Not Gott und anderen Christen an der Seite zu haben, ist auch ein Grund von Freude, nicht von Spaß, aber von Freude und Dankbarkeit. Und diese tiefe Freude und diese Fülle erleben wir in unserer Schwachheit. Nicht indem, dass wir versuchen, unser Leben auf Hochglanz zu polieren. In unserer Schwachheit. In dem, wie wir sind, nicht in dem, wie wir vielleicht sein wollen. Wir können unser Leben gar nicht so sehr auf Hochglanz polieren, um hell zu scheinen. Nee. Aber wir können in Gottes hellem, warmen, bunten Licht leben, wenn wir bereit sind, ehrlich und demütig mit Gott durchs Leben zu gehen. Wisst ihr, was demütig heißt? Die Jumis haben da so eine geniale Definition. Demütig sein heißt, bekannt zu sein als der, der man ist. Als der, der man ist. Ihr seht mich heute Morgen hier oben. Meine Familie hat mich gestern Abend gesehen, auf dem Sofa, als wir verloren haben mit den Reds. Ja? Die sehen mich, wenn ich, anstatt in der Bibel zu lesen, am Handy bin. Die sehen mich, wenn ich, ja, die sehen meine Schwachheit. Die sehen, wenn ich nicht richtig gescheit laufen kann mit meinem Knie. Die sehen mich in meiner Schwachheit. Das ist die reale Reni. Und das ist die Reni, die Jesus liebt. Da gehört hier morgen, heute Morgen auch dazu. Das ist nicht zweigeteilt. Aber hinter mir steht noch so viel mehr und bin ich so ganz anders wie das, was ich heute Morgen, was ihr heute Morgen seht. Und das wünsche ich mir, das fand ich so genial an unserer Gemeindefreizeit, dass wir so viel Zeit hatten, uns so zu begegnen, wie wir sind. Ganz unabhängig, was für Aufgabe wir wahrnehmen in der Gemeinde oder was für einen Job wir haben. Und ich glaube, das ist eine Art, wie Gemeindeleben im Licht stattfinden kann. Wenn wir es schaffen, so zu sein und uns ja nichts vorzumachen und dem anderen nichts vorzumachen. Und das wünsche ich mir und uns allen, dass wir lernen, so mit Gott und miteinander zu leben. Dass wir im Licht sein können, dass wir echt sein können und dass wir wissen dürfen, Schwachheit hindert uns gar nicht, im Licht zu sein. Sünde hindert uns auch nicht, im Licht zu sein, wenn wir sie bekennen und Gott uns vergibt. Und ich wünsche mir das so sehr, weil wir dann diese tiefe Freude, von der Johannes hier redet, erleben werden. Und dazu wünsche ich uns allen Gottes Segen.